Und dann gibt Moody ihm ein paar allgemeine Tipps. Und dann sagt er, mein erster Tipp ist, bau auf deine Stärken. Terry so, ich hab keine. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich heute bei Ring Dave und das hier ist Folge 20 vom Staffel 4, also das 20. Kapitel vom vierten Buch von Harry Potter und der Feuerkelch, um genau zu sein. Wir befinden uns im November noch, relativ früh, doch es ist schon das erste Highlight auf dem Weg, denn die erste Prüfung steht an und so heißt auch das Kapitel die erste Aufgabe. The First Task im Original. Wir haben Harry verlassen an einer Stelle, als er gerade mit Sirius geredet hat. Der wollte ihm sagen, wie man an den Drachen vorbeikommt. Dann ist Ron aus Versehen reingeplatzt, Sirius ist abgehauen, weil sie nicht wussten, wer da kommt. Und Harry war noch saurer als Ron, als sie sowieso schon sauer aufeinander sind. Nun ja, am nächsten Tag, es müsste dann der Sonntag gewesen sein, ist er runter zum Frühstück zu Hermine, hat ihr das erzählt von den Drachen und von Sirius und. Und Hermine meinte auch so, hey, Karkaroff, okay, schlimme Sache, dass der ein Todesser ist. Aber wir sollten uns erstmal um die Drachen kümmern. Ich glaube, die sind gerade ein bisschen wichtiger als Karkaroff. Harry so, ja, gute Idee. Interessant ist, sie gehen wieder raus, also sie gehen spazieren, sie essen nicht in der Halle, weil Harry ja gerade nicht so gern unter Leuten ist. Und sie gehen, heißt es im Buch, zweimal um den See. Was ich persönlich ganz spannend finde, weil der See ja eigentlich immer so groß dargestellt wird. Gut, kann natürlich auch heißen, dass sie einfach sehr lange gelaufen sind. Und im Film ist es ja quasi unmöglich, um den See zu gehen. Das ist ja so ein Ness oder ja, so ein Loch. Loch heißt es, ne? Loch und Ness ist der Name des Sees. Loch ist diese länglichen Sees in Schottland. Es ist im Film. Aber im Buch ist es halt wirklich ein See, um den du auch rumgehen kannst. Ich weiß nicht, was das für eine Größe sein soll. Ob der so, der Bodensee, kannst nicht zweimal drum rumlaufen, ne? Wir haben ja in Hannover das Steinhuder Meer, aber das ist eigentlich auch, da brauchst du auch einen Tag, wenn du da einmal rumläufst. Also so groß kann der gar nicht sein, der See eigentlich. Aber er ist tief, wie wir in diesem Buch noch erfahren werden. Naja, sie gucken, gehen auf jeden Fall in die Bücherei und gucken nach Zaubern gegen Drachen. Da finden sie allerdings eher heraus, dass es alle möglichen Bücher gibt. Es gibt auch Drachen aufziehen für Liebhaber irgendwie. Und Hermine überlegt sich so ganz komplizierte Sachen. Harry sagt ja, dass, also Sirius hat ihm ja gesagt, es gibt einen ganz einfachen Zauber, um an Drachen vorbeizukommen oder einen Drachen quasi zu täuschen oder so. Oder ihn abzulenken, wie auch immer. Hermine überlegt dann Sachen wie seine Zähne in Fang in Weingummis zu verwandeln und oder ob er sich selbst verwandelt oder irgendwie solche Sachen. Und Hermine erklärt dann auch nochmal, dass Drachen halt extrem robust sind, sehr magische Tiere, magische Schuppen, also magische Haut, dass da halt nicht so viel durchkommt und dass es vermutlich nur sehr, sehr mächtigen Zauberern, eventuell Dumbledore halt gelingt, einen Drachen einfach so auszuschalten. Ne? Also ein normaler Zauberer hat gegen den Drachen einfach keine Chance, weil die halt viel zu krasse magische Wesen sind. Also sie hängen auf jeden Fall den ganzen Tag in der Bücherei rum, Viktor Krumm ist auch dort und wird von seinem Fanclub begleitet. Das ist übrigens das, was Hermine nervt. Hermine nervt nicht, dass Viktor Krumm in der Bücherei rumhängt, sondern ihn nervt, dass dann immer irgendwelche gackernden Mädchen hinter ihm herrennen und ihn beobachten. Und sie nervt es auch, dass sie ihn nur mögen, weil er berühmt ist und nicht, weil er gut aussieht, weil sie auch sagt, er sieht nicht mal gut aus. Wo man sich auch wieder denkt, Hermine, wieso bist du denn so oberflächlich? Aber okay, scheinbar ist sie auch nur ein 14-jähriger Teenager. Ja, hat auf jeden Fall nichts gebracht. Sie haben nichts Wichtiges gefunden. Und so gehen sie Sonntagabend etwas enttäuscht ins Bett. Harry kann auf jeden Fall nicht gut schlafen. Am nächsten Morgen kommt er in die große Halle und überlegt so, eigentlich einfach abhauen, dann bin ich den ganzen Scheiß los. Dann fällt ihm allerdings ein, dass Hogwarts der einzige Ort ist, an dem er je zu Hause war. Oder an dem er sich je wirklich glücklich gefühlt hat. Und denkt sich, ja nun gut, was soll's, wird schon irgendwie. Sie frühstücken und dann fällt ihm auf, dass er sieht dann Cedric. Und dann fällt ihnen ein, oh Moment mal, Cedric weiß als einziger nicht von den Drachen. Denn Harry ist sich ziemlich sicher, dass Madame Maxime Fleur von den Drachen erzählt hat. Und er hat ja auch Karkaroff im Wald getroffen, der höchstwahrscheinlich auch die Drachen gefunden hat und Krumm davon erzählt hat. Also ist Cedric der einzige Champion, der nichts von den Drachen weiß, was Harry blöd findet und sich überlegt, nee, dem sage ich das jetzt. Was Harry zu einem guten Hufflepuff machen würde. Also Hufflepuffs sind ja sehr fair und so. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hufflepuff-Move hier von Harry. Ja, er rennt ihm hinterher, Hermine sagt noch, hey, wir kommen zu spät. Er ist so, ja, ich komme gleich nach zu den Gewächshäusern, blablabla. Und rennt denen hinterher. Die Cedric und seine Gang gehen zu Zauberkunst. Harry erkennt aber, dass das welche sind, die ihm immer Rita Kimkons Artikel um die Ohren hauen, wenn er sie sieht und denkt sich so, ach nee, vor denen habe ich gar keinen Bock, mit Cedric zu reden. Also macht er Defindu, den Trennzauber, und schneidet Cedrics Schulmappe auf, wodurch alle seine Bücher rausfallen, die Tintengläser kaputt gehen und alles mit Tinte bespritzt ist und Cedric super genervt ist und ja, die seine Freunde vorschlägt, sagt Flitwick, ich komme gleich, ich räume das hier kurz weg. Das macht er auch, er hebt alles auf und Harry kommt zu ihm und er sagt so, hey, neue Tasche, weiß nicht, was da passiert ist. Und Harry sagt dann zu ihm, Cedric, in der ersten Aufgabe kommen Drachen. Und Harry so, wie bitte? Harry so, Drachen, sie haben 4 für ihn ein. Und Cedric guckt ihn an und denkt, bitte was? Was? Also Cedric ist sehr überrascht, was ja auch klar ist, ne, wenn du erfährst, okay, ich muss morgen gegen einen Drachen kämpfen. Ich frage mich halt, wie diese Aufgabe ausgesehen hätte, wenn die das alle nicht gewusst hätten. Also die wären ja wahrscheinlich alle einfach gestorben, oder? Also wenn du plötzlich einem ausgewachsenen Drachen gegenüberstehst, als 17- oder 18-Jähriger, da bist du, glaube ich, leicht überfordert. Ich glaube, das Drachenkämpfen ist kein Unterrichtsfach. Und, also ich weiß, das ist kein Sinn, vielleicht kommt es in anderen Unterrichtsfächern dran, aber, ja. Erzählt es ihm auf jeden Fall, sie müssen irgendwie an ihm vorbeikommen und, naja, dann geht er auf jeden Fall weiter und danke für die Info. Und Harry denkt sich auch so, ja, ey, ich musste es ihm sagen. Nee, Cedric fragt auch, warum sagst du mir das? Und Harry so, wie, warum sage ich dir das? Und dann denkt er so, ja, ich würde nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen, da. Und dann wäre er, ja gut, Snape und Malfoy vielleicht schon. und dann erklärt er eben halt, ja, dann wissen wir es alle. Also ich habe sie gesehen, ich weiß, dass Fleur und Krumm werden es höchstwahrscheinlich auch wissen. So. Und ja, plötzlich kommt Moody um die Ecke und sagt, mit Gumbada, Diggory, kann's gehen. Und sie gehen dann zusammen in Moodys Büro. Cedric ist immer noch so ein bisschen so, what the fuck? Und Harry rechnet schon damit, dass er jetzt richtig Ärger kriegt und Moody sagt aber nur so, ah, hast von den Drachen erfahren, hä? Und Harry so, ja, will aber Hagrid halt nicht verraten. Und guckt sich aber auch erstmal in Moodys Büro um. Dort haben wir nämlich einige spannende Dinge. Wir haben nämlich ein Feindglas, also wir haben Spikoskope, ein Feindglas, in dem man, also da sind so Schemen drin, also so Schatten. Und Moody erklärt ihm, wenn er das Weiß in ihren Augen sieht, dann sind sie ganz nah. Und dann hat er auch noch so andere, ein Spikoskop, das hyperempfindlich ist. Und das zeigt ja, wenn irgendwie jemand was Böses plant oder so. Und das, er meinte, wenn, seitdem ich in der Schule bin, dreht das Ding völlig durch, weil hier überall Lügen und Quatsch erzählt wird, weil das so hypersensibel ist. Und deswegen dreht sein Spikoskop hier die ganze Zeit durch. Genau, das Feindglas hat er noch. Und ein Geheimdetektor. Nein, genau, der vibriert die ganze Zeit, wenn er Lügen hört und Heimlichkeiten und das ist seit der Schule hier durchgehend ist. Genau, das sind so die Sachen drin. Harry erinnert sich noch, dass es bei Lockhart seine ganzen Bilder gab, dass es bei Lupin immer ein neues Wesen gab, das für den Unterricht irgendwie in der Ecke hockte, irgendwie ein Grindelwald oder andere Wesen. Wobei ich glaube, als Harry da war, war es ein Grindelow, ne? Naja, auf jeden Fall redet Moody dann mit ihm nach, mit den Drachen und so. Und du hast schon überlegt, wo du vorbeikommst. Und Harry ist so ein bisschen, nee, eigentlich noch nicht. Und dann gibt Moody ihm ein paar allgemeine Tipps. Und dann sagt er, mein erster Tipp ist, bau auf deine Stärken. Harry so, ich hab keine. Moody so, was? Und dann fiel es Harry ein, Quidditch. Ich bin sehr gut in Quidditch. Aber gut, was bringt mir Quidditch bei gehenden Drachen? Und dann sagt Mutti noch, mein zweiter Tipp, nutze einfache Zauber, um das zu kriegen, was du willst. Und dann wird Harry schlagartig klar, er braucht seinen Feuerblitz. Und wie kriegt man einen Feuerblitz, wenn er nicht in der Nähe ist? Richtig, er geht zu Hermine und flüstert ihr in Kräuterkunde zu, Hermine, ich muss den Aufrufzauber lernen. Und dann lernen sie von Montag den ganzen Tag lang. Genau, sie lernen den ganzen, also sie lernen eine Pause, in einer Mittagspause und nach dem Abendessen bis Mitternacht durch. Peeves hat sie dann irgendwann unterbrochen und dachte, Harry will mit Büchern beschmissen werden, weil er die immer zu sich heranzieht und hat die dann mit Büchern abgeworfen. Naja, Harry konnte es auf jeden Fall irgendwann, hat es drauf, das Buch an sich heranzuziehen und ja, er meinte sehr, aber das wird ein bisschen schwieriger, wenn ich den vom Schloss nach draußen auf die Ländereien holen muss. Und Hermine sagt, nee, im Grunde macht es keinen Unterschied, du musst halt nur dich drauf konzentrieren, dass das Ding zu dir kommen soll. Ja, gut, am nächsten Tag ging der Unterricht nur bis zum Mittag, also kein Nachmittagsunterricht, weil dann halt das die erste Aufgabe war und irgendwann kam McGonagall zu Harry rüber und holt ihn zur ersten Aufgabe und sie gehen raus auf die Ländereien und McGonagall wirkt fast so nervös wie Harry. Also die ist wirklich sehr bleich, sehr angespannt. Und ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie sich sehr krasse Sorgen um Harry macht, so, ne? Was klar ist. Also man muss auch sagen, das ist ganz lustig, weil mein Sohn war auf dem Harry Potter Geburtstag und jetzt lesen wir abends wieder, also ich lese ihm vor, den ersten Teil. Und da wird einem wieder klar, dass McGonagall erstens Harrys Eltern sehr nahe stand, weil sie ja wirklich aufgelöst Dumbledore fragt, stimmt das mit Lily und James, dass sie tot sind und es ihr sehr, sehr nahe geht. Was ja auch heißt, dass sie auf jeden Fall für ihr Kind so ein gewisses, ich meine, man kennt das ja, wenn man Freunde hat, die Kinder kriegen, dann hat man die Kinder auch gleich irgendwie gern. So, ne? Also es sind halt so die Kinder von den Freunden. Und ne, erstens das, dann war sie dabei, als Harry an die Dursleys übergeben wurde. War auch dagegen, dass er da hinkommt, weil sie wollte, dass Harry besser aufwächst als bei den Dursleys. Sie hat ja halt beobachtet, meine, das sind furchtbare Menschen. Also McGonagall ist Harrys Wohl ja am Herzen. So, ich meine, die ist eine strenge Lehrerin, klar, die ist eine sehr korrekte Lehrerin, weswegen sie gewisse Dinge nicht durchgehen lässt und so. Aber sie ist ja durchaus immer auf Harrys Seite gewesen und hat ihn nur bestraft, wenn er auch wirklich Scheiße gebaut hat, wie nachts durch die Schule gehen, so, oder das kann ich ihn nicht einfach streichen, so, da gibt's Strafen. Und, aber sie ist ja trotzdem, hat sie ihn ja gern, hat sich immer um ihn gesorgt und alles. Und man merkt hier richtig wieder, wie wichtig ihr Harry ist. Ich meine, wahrscheinlich wäre das bei den meisten Schülern auch gewesen, aber ich glaube, Harry ist da trotzdem auch nochmal eine andere Nummer, weil der halt immer in Gefahr ist. Da macht man sich als Lehrer wahrscheinlich nochmal extra Sorgen. Genau, und dann kommt er ins Zelt. Also sie bringen ihn dann zu so einem Zelt und da sind dann die anderen Champions drin und alle grüßen. Kurz so, ne? Und Bagman ist natürlich drin und sagt, Harry, mein Freund. Und dann geht die Auslosung los und jeder darf in einen Beutel fassen. Und Fleur kriegt den gemeinen walisischen Grünling. Victor Krumm den chinesischen Feuerball. Cedric den schwedischen Kreuzschnäuzler. Und Harry dann den ungarischen Hornschwanz. Was ja zu erwarten war, nachdem das letzte Kapitel ungarischer Hornschwanz hieß, dachte man sich schon so, warum hieß das Kapitel nicht chinesischer Feuerball? Ich meine, klar, es wird erklärt, dass der Ungarische der Schlimmste ist, aber es war naheliegend, dass Harry den dann kriegt. Ne? Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und Bagman holt Harry dann nochmal raus, nach der Auslösung, und sagt zu ihm, holt ihn so am Ball dran, sagt, Mensch, Harry, du bist der klare Außenseiter. Es ist lustig, in den Hörbüchern lief Rufus Beck den mit so einem rheinischen Dialekt. So, Harry, Mensch, hör noch mal. So ein bisschen Reinhard Kallmund-Richtung. Finde ich sehr lustig. Und er bietet ihnen Hilfe an. Er sagt so, du, wenn du Hilfe brauchst, irgendwie einen kleinen Tipp oder so, hast du schon eine Idee? Und Harry sagt, nee, ich hab einen Plan, alles gut. Und geht wieder rein. Es geht dann los und Bagman muss schnell weg und er geht wieder rein. Und genau, Cedric fängt an mit dem schwedischen Kreuzschnäuzler. Man muss auch sagen, Cedric hat den einfachsten, deswegen hat er die 1, Fleur hat den zweitleichtesten, die 2, Krumm den Nummer 3 mit dem drittschwersten und die 4 hat Harry, weil das der schwierigste ist. Und die Drachenfiguren, die sie rausgezogen haben, die hatten so Nummern drum. Da konnten sie dann sehen, welche Nummer sie haben an dem Halsband sozusagen, was da dran stand. Genau, Harry ist dann drin und wartet. Er hört, wie die draußen gegen kämpfen und hin und wieder hört er den Kommentar von Backman. Nicht immer durchgehend, was ich ein bisschen komisch finde, aber okay. Scheinbar hat der nur so punktuell. Genau, ihm wird noch erklärt, dass sie das goldene Ei holen müssen. Also der Drache passt auf ein goldenes Ei auf und sie müssen irgendwie dieses goldene Ei kriegen. So, das ist die Aufgabe. Und dann geht einer nacheinander aus. Erst eben Cedric, dann Fleur, dann Victor. Und dann am Ende ist Harry dran. Und Harry geht in die große Arena, sieht die Leute da sitzen, sieht den Drachen und ja, ruft Accio Feuerblitz. Oder ich glaube, er sagt es nur, ne? Nee, doch, er rief Accio Feuerblitz und hofft halt, dass das Ding kommt. Genau, der steht er da und wartet so ein bisschen und der Hornschwanz macht noch gar nichts. Also im Film ist ja so, dass er direkt angegriffen wird, aber erstmal ist das Weibchen relativ entspannt und sitzt halt auf ihren Eiern. Dazu muss man sagen, es gibt mehrere Eier, also das goldene Ei ist ein Teil von vielen Eiern. Das hat Backman, glaube ich, nicht gesagt, aber das wird dann später beschrieben. Und da drumherum sind richtige Eier und die dürfen nicht kaputt gehen. Das ist erklärt Ron später nochmal, aber da kommen wir gleich zu. Und ja, irgendwann kommt halt etwas angesurrt den Wald entlang und der Feuerblitz hält direkt vor Harry in Hüfthöhe. Harry steigt auf, stößt sich vom Boden ab und mit dem Boden lässt er auch die Angst hinter sich und er fliegt und freut sich und denkt, jetzt pack ich's. So, und fliegt auf den Drachen zu und denkt sich so, okay, es ist im Grunde ein Quidditch-Spiel. Die Feuerbälle sind Klatscher, den ich ausweichen muss und das goldene Eis, der Schnatz, den ich kriegen muss, kriegen wir hin. Und er fliegt auf den Drachen zu und weicht dem Feuerstoß aus mit dem Feuerblitz. Und dann sagt Backman auch so, meine Güte, der Junge kann fliegen. Und rastet völlig aus, sagt auch, guck dir das an, Krumm. Ganz cool, ne? dass Backman dann so sagt, sehen Sie sich das an, Mr. Krumm. Denkst du so, ja, der Typ spielt für die bulgarische Nationalmannschaft, der kann auch ganz gut fliegen, der ist der beste Sucher, den es gibt, so. Fand ich sehr, sehr witzig, dass Backman das zu Krumm direkt anspricht. Genau, dann probiert Harry ihn halt irgendwie loszukriegen, aber er merkt, okay, der Drache, der bleibt die ganze Zeit sitzen, aber er kommt deswegen nicht an die Eier. Und dann probiert er ihn so langsam zu locken nach oben und beschwört ihn so, also fliegt vor seinem Gewicht immer hin und her, der Drache verfolgt ihn. Immerhin weite, dass er keinen Feuerstoß speien kann, was auch interessant ist, weil das heißt, dass Drachen in Harry Potter nicht so ein Feuerball werfen, sondern wirklich einen Feuerspei haben mit einer gewissen Reichweite. Das fand ich ganz interessant. Dass sie quasi einen Kegelangriff haben, wie bei D&D. Dass man so einen gewissen Maß hat, wo das hingeht. Und es halt nicht fliegt. Es ist kein Fernkampfangriff, sorry. genau, so. Auf jeden Fall bleibt er in einer gewissen Distanz und probiert ihn aber immer nah genug, dass er gefährlich bleibt für den Drachen, aber weit genug, dass es kein Feuer speit und lässt ihn dann so langsam nach oben gleiten. Er hat vorher aber noch, als er irgendwie ein bisschen herumgeflogen ist, um ihn wegzukriegen, hat er den Schwanz, weil der Hornschwanz ja einen Hornschwanz hat eben, deswegen heißt er ja so, wo so Stacheln dran sind, damit hat er Harry erwischt und deswegen wurde er verletzt am Arm. Und er probiert ihn halt so nach oben zu locken und irgendwann klappt es auch, dass der Drache halt seine Flügel spannt, abhebt, Harry saust unter ihm hindurch und schnappt sich das Ei. Also er fliegt, macht so Sturzflug, ne? Harrys Lieblingsding, Sturzflug unterm Drachen durch, saust unter ihm entlang, vorbei, der Drache kriegt nichts mit und Harry schnappt sich das Ei. Also er greift sich halt im Vorbeifliegen das goldene Ei und fliegt über die Tribüne hinweg und hat das Ei sicher und dann wird beschrieben, dass jemand die Lautstärke wohl hochgedreht hat, denn Harry hört jetzt das erste Mal, wie laut es wohl die ganze Zeit gewesen sein muss, weil Harry wirklich wie so in so einem Tunnel war und gar nichts mitgekriegt hat. Und Backman sagt dann auch über die Lautsprecher, dass Harry der Schnellste war. Der jüngste Champion hat das Ei am schnellsten bekommen. Und ja, die Leute sind halt einfach begeistert. Es gibt lauten Applaus und Harry landet und läuft auf McGonagall, Hagrid und Moody zu, die ihn alle beglückwünschen. Und Harry muss auch Hagrid unterbrechen, weil er Angst hat, dass er sich sonst gleich verplappert, dass er ihm die Drachen gezeigt hat. McGonagall schickt ihn dann erstmal zu Madame Pomfrey ins Zelt. Harry wird verarztet. Dort trifft er noch kurz Cedric. Und die beiden beglückwünschen sich so, hey, gut gemacht, ja, du auch. Und er geht raus und dann steht Ron vor ihm mit Hermine. Hermine umarmt Harry gleich. Ah, du hast es geschafft, ich bin so stolz. Ah, bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ah. Und dann sagt Ron zu Harry, wer immer deinen Namen in den Kelch geworfen hat, wollte dich umbringen. Und Harry sagt ganz finster, das hat er auch endlich gemerkt. Und Ron will sich schon entschuldigen, wie er sieht, und sagt so, ach komm, lass gut sein, alles gut. Und dann grinsen sie sich an und Hermine umarmt beide und dann gehen sie zur Punktevergabe. Und auf dem Weg dorthin erzählt Ron in Schnelldurchlauf, was alles passiert ist. Also Cedric hat etwas ganz komisch abgezogen, er hat einen Faithbrocken in einen Huhn verwandelt, wollte den Drachen wahrscheinlich ablenken, hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings nicht ganz so gut, denn der Drache hat sich irgendwann umentschieden und wollte lieber Cedric statt den Hund rösten und hat ihn dabei wohl das Gesicht verbrannt. Fleur hat den Drachen in Trance versetzt, ich wollte ihn irgendwie einschläfern. Beim Schlafen hat er dann aber ausgeatmet und hat ihren Rock angezündet. Ja, muss man mit rechnen, ne? Und Viktor Krumm hat den Drachen irgendwie geblendet, das war auch nicht schlecht, aber dabei ist der Drache halt umgetrampelt und hat ein Ei zertrampelt von diesen echten und die durften halt nicht kaputt gehen. Und genau, er hat den Bindehautzündungsfluch benutzt. Bindehautentzündungsfluch, sorry. Manchmal setzt man einfach die Sätze, die Silben falsch. Bindehautentzündung, nicht Bindenhaut, Bindehautentzündung. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade gelesen habe. Egal, auf jeden Fall, den hat er genutzt und hat ihn halt geblendet. Und er meinte, dass Harry der Beste war und danach müsste Krumm kommen, weil der war auch ziemlich gut. So, dann gibt's die Punkte. Und Madame Maxime gibt Harry 8 Punkte. Crouch und Dumbledore geben ihm 9. Bagman sogar 10, worauf Harry so, hey, ich wurde doch verletzt, warum kriege ich die volle Punktzahl? Und dann haben wir gesagt, beschwer dich doch jetzt nicht hier. Und dann kommt Igor Karkaroff, der gibt ihm 4 Punkte, wodurch Harry mit Krumm gleichzieht. Woraufhin auch Ron sich aufregt und sagt, du schleimischer, parteiischer, also beleidigt ihn halt, ne, dass er parteiisch ist und so. Ich weiß gar nicht genau, was er sagt. Du lausiger, parteiischer Schleimbeutel. Weil Krumm zum Beispiel hat er 10 Punkte gegeben und ja, ist halt ein bisschen Quatsch, ihm 4 zu geben, wenn alle anderen da irgendwie 8 und 9 geben. Naja, ist halt Karkaroff, ne? Ehemaliger Todesser, da erwartet man nicht viel. Harry war es auch ziemlich egal, er freute sich viel mehr darüber, dass Ron sich für ihn aufregte. Und das war für Harry viel wichtiger als alles andere. Dann gehen die beiden hoch zum Schloss. Ich weiß gar nicht, ob er es ihm hier schon sagt oder erst am Anfang des nächsten Kapitels. Auf jeden Fall gibt es eine Überraschungsparty für Harry im Schloss. Und Fred und George haben Sachen aus der Küche geklaut. Dann gehen sie hoch und zwischen den Bäumen springt plötzlich Rita Kimcorn hervor. Sagt, gratuliere Harry, dürfte ich auf ein Wort unterbrechen. Und will ihm Fragen stellen und Harry so, ja, sie dürfen uns auf ein Wort unterbrechen. Tschüss. Und zusammen ging er davon. Und das ist doch das Schönste. Das ist, ich finde, das ist so ein richtig schönes Ende. Also man muss sagen, es ist ein Drittel des Buchs. Nee, es ist schon fast die Hälfte des Buchs tatsächlich, die rum ist. Ich glaube auch kapiteltechnisch ist das tatsächlich fast die Mitte, ne? Aber ich habe vergessen, wie viel jetzt insgesamt sind an Kapiteln. 37, also wir haben schon über die Hälfte der Kapitel gelesen, aber haben noch nicht mal die Hälfte der Seiten gelesen. Na, da kommen jetzt ein paar lange Kapitel auf uns zu, wa? Ach, man merkt auch, dass die ersten Kapitel halt super kurz waren, ne? Also da hat es ja wirklich 3-4 Seiten Kapitel am Anfang. Diese ganze, die Narbe, die Einladung, zurück zum Fuchsbau, das waren ja alles super kurze Kapitel. genau, aber jetzt geht's so langsam in die Vollen mit der ersten Aufgabe, die geschafft ist. Harry hat es geschafft und ich finde es aber auch schon echt, muss ich wirklich mal überlegen, ich meine, die wussten jetzt alle, was sie erwartet, aber wäre Cedric drauf gekommen, einen Felsen zu verwandeln in einen Hund, um den Drachen abzulenken? Ja, wobei, er hatte auch nicht viel Zeit zum Überlegen, ne? Er hatte keine Hilfe und er hatte auch nur einen Tag, also, aber gut, ob es denn in ein paar Minuten geschafft hätte, ich meine, er war auch als erstes dran. Ja, Krumm, gut, diesen Zauber für die. Hätte er gewusst, dass er die Augen angreifen muss. Das mit der Trance von Fleur. Ich weiß nicht, ob die so schnell drauf gekommen wäre. Also die hätten auf jeden Fall alle massive Probleme gehabt und hätten einfach einen ausgewachsenen Drachen gegenübergestanden. Finde ich schon ziemlich krass eigentlich. wenn man das sich so überlegt. Nun gut. Aber ja, wie gesagt, es ist geschafft. Harry und Ron sind wieder Freunde. Das war für mich immer, wenn ich das Buch gelesen habe, das Schönste. Weil ich muss sagen, ich finde, es sind tatsächlich nur 3 Kapitel, wo sie sauer aufeinander sind. Ne? Also wo es bewusst ist. Warte mal. Die 4 Champions, da ist er sauer, aber da kriegt man es nicht so mit. Also eigentlich sind es 3 Kapitel. Die Eichung der Zauberstäbe, der ungarische Hornschwanz, die erste Aufgabe. Das sind so die 3 Kapitel, wo sie nicht miteinander reden. Wo es auch bewusst wird im Dings. Es gibt ja immer wieder so Dinge, wo sie nicht miteinander reden. Zum Beispiel, also wo einer von Harrys mit seinem Freund nicht redet. Zum Beispiel im ersten ist ja dann, reden sie nicht mit Hermine, weil Hermine noch doof ist. Erst dann an Halloween werden sie Freunde. Im zweiten gibt's, okay, da können sie auch nicht mit Hermine reden, weil sie versteinert wird, ne? Aber ansonsten haben sie, glaube ich, keinen Streit untereinander. Im dritten gibt's die Phase, wo Ron und Hermine nicht miteinander reden, beziehungsweise auch Ron und Harry nicht mit Hermine reden. Also eigentlich wird immer Hermine ausgegrenzt. Das ist eigentlich das einzige Mal, dass Ron ausgegrenzt wird hier bis jetzt. Ja, muss auch mal sein, ne? Also ist ja auch irgendwie gesund für eine Beziehung, wenn man mal irgendwie ein bisschen weniger miteinander zu tun hat und nicht unbedingt sauer aufeinander ist, das nicht so schön, aber wenn man auch einfach mal mit anderen rumhängt, kann ja auch ganz gut für eine Freundschaft sein, dass man dann nochmal einen anderen Blick auf die Freundschaft kriegt. Genau, aber ansonsten, ich glaube auch später in den Kapiteln, Büchern danach, ist es gar nicht mehr so das Thema, aber hier ist halt der große Streit zwischen Ron und Harry, der ja, Harry schon gezeigt hat, wie wichtig Ron ihm auch ist, ne? Er meinte ja auch, es wird ja geschrieben, dass Hermine toll ist und dass er super gerne mit Hermine rumhängt, aber mit Ron ist halt nochmal ein bisschen anders. Und das wird ihm hier halt klar und das finde ich ganz schön. Soweit zu dem Kapitel, viel mehr kann man hier gar nicht erzählen. Ich finde, das ist wirklich, wie gesagt, ist ein schöner Abschluss mit erster Aufgabe geschafft. Achso, Bagman holt ihn nochmal zurück in das Zelt und sagt ihm, dass die erste Aufgabe geschafft ist, dass die zweite erst Ende Februar ist oder im Februar auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwas auch mit dem 20. war das. Und dass sie einen Hinweis auf die zweite Aufgabe kriegen durch das Ei. Also sie können das Ei öffnen und dann kriegen sie einen Hinweis auf die Aufgabe. Ja, viel zu erzählen gibt es über das Kapitel eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, wollte ich gerade anfangen, viel mehr, dass ich was vergessen habe. Es ist ein schöner Abschied so für den ersten Abschnitt des Buches, würde ich sagen. Obwohl, es ist die Hälfte. Doch, es ist klar, es ist die Hälfte. 380. 700, es ist fast genau die Hälfte, tatsächlich. Also wir sind jetzt auf 380 mit dem letzten Kapitel und das Buch hat 766 Seiten. Also, das ist fast die Hälfte. 380 mal 2 sind halt 760, ne? Von dem her, ja, also passt ziemlich gut, auch kapiteltechnisch über die Hälfte. Und genau, es ist ein schöner Abschluss für den ersten Teil, so was wollte ich sagen. Also die erste Aufgabe ist geschafft, Harry ist quasi im Turnier angekommen, er merkt, okay, er ist kein Totalversager, er hat die erste Aufgabe geschafft, er ist mit Krumm der Beste, er ist eigentlich der Beste, aber wegen Karkaroff nur mit Krumm. Und Ron redet wieder mit ihm. So, die ersten Hürden sind gemeistert und jetzt kann es quasi in den Rest starten. Wobei wir ja auch erst November haben, ne? Also jetzt geht's bisschen zügig voran. genau. Als nächstes haben wir das Kapitel die Hauselfenbefreiungsfront und da werden wir vermutlich endlich mal über die Hauselfen reden. Das wird dann vielleicht etwas ausführlicher, weil ich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken habe, die ich zum Besten geben möchte. Und da ihr kennt ja, wenn ich ins Geschwafel gerate, kann das alles etwas schwierig werden. Länger werden, nicht schwierig, länger werden. So. Gut, jetzt aber genug. Ich wollte eigentlich den Binderhautzauberfluch als Abschlusszauber nehmen. Aber der heißt einfach nur Konjunktivitis-Fluch. Der hat nicht so einen richtigen Ausruf, was ich immer schade finde. Aber wir sagen einfach mal Konjunktivitis. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.